Euch auch von meiner Seite ganz herzlich begrüßen heute Morgen an diesem Sonntag, wo wir schon einiges gehört haben und wir hören so oft schöne Dinge, ermutigende Dinge. Wir hören Dinge, die uns aufrichten. Manchmal beten wir auch vorher ja, Herr, lass alles Störende fern sein, dass wir einen freien Kopf haben. Und bitte, natürlich darf man so beten, aber ich sehe da ein gewisses Problem. Wisst ihr, wir leben unser Leben, wir haben unsere Sorgen und unsere Probleme und unsere Nöte und unsere Herausforderungen, unsere Ängste vielleicht, unsere manchmal quälenden Gedanken. Und dann kommen wir in die Gemeinde und sagen, so, und jetzt lassen wir mal alles Störende draußen. Das gehört jetzt nicht hierher, weil hierher gehört Bibellesen, hierher gehört Gottes Lob, hierher gehören schöne Predigten, hierher gehören Lieder. Das ist so hier, ja, und alles Störende muss draußen sein. Also beten wir auch darum. Und manchmal klappt es auch. Manchmal klappt es, dass wir unser ganzes Paket an Störungen und Ängsten und Sorgen draußen lassen und wir genießen diese Auszeit vom Alltag und die Gemeinschaft und das Wort Gottes und die Lieder und Bibelverse. Und ich wünsche mir ja, dass du es genießen kannst. Ja, wäre schade, wenn es nicht so ist, dass du hier drin sitzt und sagen kannst, ja, doch, das genieße ich. Ich bin gern hier im Haus des Herrn, wo Wort Gottes ist. Das ist schön, wünsche ich mir. Aber was ist das Problem? Das Problem ist dann, wenn wir da hinten zu dieser Türe wieder rausgehen und an der Garderobe unser ganzes Sorgenpaket wieder aufgabeln. Wie so ein Rucksack, ja, den man kurzzeitig mal abgestellt hat, ja, und nachher, so, alles wieder anziehen, Jacke und Rucksack und dann, ja, Störende war draußen geblieben, aber wenn ich wieder zurückgehe in mein Leben, in meinen Alltag, dann nehme ich schön alles wieder mit. Geht es dir manchmal so? Ja, wir sprechen manchmal von Auszeiten. Ich brauche jetzt mal eine Auszeit, mal aus allem rauskommen, wieder frische Luft atmen in jeder Hinsicht, das Berufsleben und den Stress und die Schwierigkeiten und okay, die ganzen Leute, die dafür verantwortlich sind, ja, für den Stress und die Schwierigkeiten und so weiter, ja, die mal alle hinter sich lassen. Aber das Problem von Auszeiten ist, dass sie irgendwann aus sind, ja. Und dann sind sie alle wieder da, ja, so, ihr kennt es, guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da, ja, bei manchen geht es genauso, jeden Morgen sind sie immer wieder da und wenn sie aus der Gemeinde rausgehen, eben auch. Und ich möchte heute Morgen über Sorgen sprechen, aber nicht einfach über Sorgen, sondern ich möchte über Sorgen lassen sprechen. Und vor allem aus einem einzigen Grund, weil es Jesus getan hat. Weil die Bibel darüber spricht, weil Paulus darüber gesprochen hat und Petrus darüber gesprochen hat. Und Jesus weiß, wo uns Menschen der Schuh drückt. Es lässt ihn nicht kalt, wie es uns geht. Und ich möchte auch ein bisschen darüber heute Morgen sprechen, weil ich in den letzten Tagen ein paar sehr motivierende Predigten zu diesem Thema gehört habe. Und ich denke, dass der ein oder andere Gedanke daraus auch euch, dem einen und anderen, eine wirkliche Hilfe sein kann. Noch vorneweg zur Definition, wenn ich heute Morgen über Sorgen spreche, dann meine ich damit nicht fürsorglich zu sein, für andere zu sorgen, Sorge zu tragen. Das ist ja was sehr Schönes, ja, wenn ich fürsorglich bin. Und wenn ich über Sorgen spreche, dann werde ich natürlich, ihr ahnt es, werde ich darüber sprechen, dass man das Sorgen sein lassen soll. Ja? Sorgen lassen ist mein Thema. Lass das Sorgen sein, hätte ich auch sagen können, aber aus einem bestimmten Grund habe ich es nicht so formuliert. Lass das Sorgen sein. Aber wenn ich sage, lass das Sorgen sein, dann meine ich damit auch nicht, naja gut, weißt du was, ich lass Gott ja für mich sorgen, ich lege jetzt einfach mal die Hände in den Schoß. So nach dem Motto, Gott sorgt für mich, ich brauche ja jetzt auch nicht arbeiten. Na, Gott sorgt ja, oder? Ja. Gott sagt, dass Fleiß etwas Wichtiges ist. Und als Paulus mal eine Gemeinde besucht, in der einige Faule waren, da hat er ihnen geboten, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Ganz genau. Ja, also, wenn ich heute Morgen über Sorgen rede, dann rede ich nicht darüber, dass man einfach nur da sitzt und ja, es wird ja für mich gesorgt, so nach dem Motto, rede ich auch nicht davon, fürsorglich zu sein, sondern ich rede von Sorgen in dem Sinne, wie wir es oft erleben, auch, dass man sich zersorgt. dass man Angst davor hat, was wird morgen sein, dass man beunruhigt ist, weil man nicht weiß, was die Zukunft bringt. Die Ungewissheit des morgigen Tages, das macht mir zu schaffen, das gibt mir vielleicht ein bisschen schlaflose Nächte, irgendwann ein Magengeschwür. Die Befürchtung davor, dass es schlimmer kommt, als ich es mir wünsche. Und es gibt verschiedene Verse in der Bibel, wo Gottes Meinung zum Thema Sorgen steht. Ich möchte mal die drei vielleicht bekanntesten nennen. Einmal heißt es in Matthäus 6,34, ihr sollt euch nicht sorgen um den morgigen Tag. Ja, ist bekannt. Oder 1. Petrus 5, Vers 7, auch das ist so ganz plakativ. Alle eure Sorge werft auf ihn, genau. Ja, Philipper 4, Vers 6 hört sich ganz ähnlich an. Sorgt euch um nichts, um gar nichts. Interessant, ja. Also Matthäus zitiert Jesu Rede. In Petrus, einem Brief von ihm, schreibt er es. Und Paulus schreibt an die Philipper. Und ich muss sagen, eigentlich müssten doch alle Menschen schon allein deswegen gläubig werden, weil Gläubige, also Menschen wie hoffentlich wir alle, frag dich, ob du dazugehörst, Menschen wie du und ich, wir, die wir an den Gott der Bibel glauben, wir eigentlich ein Leben führen dürfen von Sorge befreit. Müsste doch jeder sagen, oh, das will ich auch haben, also deswegen lohnt sich schon allein gläubig zu werden. Aber jetzt sagst du vielleicht, schön und gut, Daniel, deine Begeisterung in allen Ehren, aber das entspricht nicht meiner Lebensrealität. Weil in deinem Leben es vielleicht Dinge gibt, die dich sorgen lassen. Dinge, Menschen, Situationen. Ich kenne dein Leben nicht, aber vielleicht ist da ein Kollege, der dich mobbt. Du machst dir Gedanken, ob du das noch ein paar Jahre überhaupt durchhältst. Hast Angst vor der nächsten Woche überhaupt anzufangen. Weil du denkst, wie wird der mir wieder begegnen? Vielleicht ist es der Chef. Vielleicht steht deine Firma auf wackeligen Füßen und du weißt nicht, ob du morgen noch deine Miete bezahlen kannst. Vielleicht gehen deine Kinder oder deine Enkel auf falschen Wegen und du machst dir Sorgen. Oder Gesundheit ist angeschlagen, haben es heute Morgen erst erlebt. Vielleicht zitterst du vor dem nächsten Arztbesuch, traust dich gar nicht, den Befund zu hören, weil du Angst davor hast, was da alles rauskommen könnte. Vielleicht weißt du nicht, ob deine Rente mal reicht. Vielleicht haben deine Kinder oder Enkel Schwierigkeiten in der Schule und du weißt nicht, ob sie mal einen vernünftigen Arbeitsplatz bekommen oder ob sie mit den falschen Freunden abhängen. Oder du bist Single und wünschst dir so sehr, auch jemand zu haben, der nach Feierabend noch mit dir redet. Oder du hast ganz allgemein vor der Zukunft Angst, Sorge, was veränderte Zeiten so alles bringen können, ob mal Verfolgung kommt, was für eine Welt auf unsere Kinder und Enkel mal noch wartet. Das sind alles Dinge, die uns Sorgen machen können, die uns den Hals zuschnüren können. Und wenn dann einer von ihr vorne sagt, weißt du was, sorget nichts. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch, dann gehört es vielleicht so zu diesen Worten und Bibelversen, die deine Auszeiten prägen. Worte, die dich kurzfristig aufrichten, ja, die so zur Wellness-Oase-Gemeinde gehören, zum Predigtjargon, aber wenn die Auszeit aus ist, dann sammelst du alle weggeworfenen Sorgen fein säuberlich wieder ein, packst in deinen Rucksack und stapfst mit gebeugtem Rücken zurück in deinen Alltag. Ich möchte mal einen kleinen Test mit euch machen. Worüber machst du dir zurzeit am meisten Sorgen? Ich möchte jetzt mal, dass jeder für sich selber mindestens eine Sorge, einen Hauptgedanken festlegt. Überleg mal kurz. Wenn du Sorgen hast, welche Sorgen sind es? Ein, zwei Hauptsorgen. Überleg mal. Worüber machst du dir zurzeit Gedanken? Abends vorm Einschlafen vielleicht? Nach Hause kommst vom Arbeiten? Worüber redest du viel mit anderen? Weißt du, die Dinge, und das ist jetzt das Testergebnis, ich hoffe, du hast was festgelegt für dich, ja? Die Dinge, worüber du dir am meisten Sorgen machst, die zeigen, wo dein Herz schlägt. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mir zum Beispiel noch nie, weiß nicht, ob man das jetzt so sagen sollte von der Kanzel, ja, ist jetzt nicht so positiv für mich, aber ich habe mir noch nie Sorgen über die Noten deiner Kinder gemacht. Also wenn du mir jetzt schreibst, ja, mein Kind Eva ist schlecht in der Schule, Olaf hat gerade eine 5 in Mathe oder sowas. Ich lese mir das durch, ja, ich bete gern für dich, ich nehme da Anteil dran, aber ich werde wahrscheinlich wegen der Noten deiner Kinder keine schlaflose Nacht haben. Nicht, weil mir deine Kinder egal sind, aber da schlägt nicht mein Herz dafür, verstehst du das? Ich hoffe, das nimmt mir jetzt keiner übel. Ja, selbst, ja, ich muss es sagen, aber es ist so, ja, selbst ob du morgen noch einen Job hast, es ist mir nicht egal. Versteh mich nicht falsch. Und wenn du mir Bescheid sagst, ich werde gern in der WhatsApp-Gebetsgruppe alle Leute informieren, dass deine berufliche Zukunft gefährdet ist. Ich werde gern versuchen, dich zu trösten, auch wenn ich vom Typ her jetzt nicht der ganz typische Tröster bin. Ich werde mich gern vorsorglich schon mal nach Jobangeboten umhören in meinem Umfeld, aber es ist nicht etwas, was mich jetzt vergessen lässt, meinen Bissen runterzuschlucken, wenn ich beim Essen sitze. Verstehst du? Warum nicht? Nur mein Herz schlägt nicht dafür. Worüber machst du dir Sorgen? Es zeigt, wofür dein Herz schlägt. Und wenn dir jetzt jemand sagt, weißt du was, hör einfach auf, Sorgen zu machen, dann ist es ungefähr so ähnlich, wie wenn ich meinen Kindern sage, jetzt versuch endlich einzuschlafen. Ja, ja, Augen zu und ja, ich meine, es funktioniert nicht oder zumindest nicht wirklich gut. Ja, jetzt schlaf doch endlich. Oder wenn ich dir sage, hör auf, Sorgen zu machen, was kann passieren? Nun, es kann passieren, dass du dir anfängst, darüber Sorgen zu machen, dass du mit dem Sorgenmachen nie aufhören kannst. Ja, dann hast du nachher mehr Sorgen als vorher. Also, ja, das ist so ähnlich, wie wenn ich jemandem sagen würde, du darfst jetzt an alles denken, nur nicht an eine pinke Giraffe. Ja, und ja, diese Aufforderung ist nicht wirklich hilfreich. Aber so machen wir es manchmal, wenn wir Bibelstellen isoliert betrachten und so verinnerlichen. Wir haben so eine Bibelstelle, was ganz Plakatives, und die taugen für die Auszeit am Sonntag, aber nicht, oft nicht, für meinen sorgenbeladenen Alltag. Und ich möchte mit euch zusammen heute Morgen Gedanken zum Thema Sorgen in den Zusammenhang zurückbringen. Und wenn wir die Bibelstellen anschauen, die vom Sorgen reden, dann stehen diese nicht isoliert im Nichts, sondern in einem bestimmten Zusammenhang. Und jetzt bitte schlag mal mit mir auf eine der vorher schon genannten Stellen, Matthäus 6. Matthäus, Evangelium, Kapitel 6, ist ja ein Ausschnitt aus der Bergpredigt, die Jesus gehalten hat. Und da sagt er unter anderem in Vers 25, diesen bekannten Vers, Matthäus 6, Vers 25, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Fragezeichen. Sorgt euch nicht, ist hier die Aufforderung. Und bei einigen Bibeln, da steht hier vor diesem Vers eine Überschrift. Ja, also ist ein neuer Abschnitt. Dieser Vers ist der Beginn eines neuen Abschnittes, aber ich glaube, das stimmt so nicht ganz, weil dieser Vers beginnt in den meisten Übersetzungen mit dem Wörtchen darum. Darum sage ich euch. Ja, und das Wort darum, das ist ja immer eine Verbindung von zwei Dingen. Wir können fragen, warum? Dann bekommen wir die Antwort darum. Ja, ja, warum sagt uns Jesus, dass wir uns keine Sorgen machen sollen? Und für die Antwort müssen wir für den Vers davor lesen. Matthäus 6, Vers 24, und da heißt es, und wir sind gewohnt, diesen Vers in einem anderen Zusammenhang zu hören, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon, ja, ist ja ein Begriff, viele wissen das, für Geld, für Besitz, für, ja, kann man ganz allgemein auch sagen, für Dinge, die man hat, ja. Was hat nun Geld oder Besitz mit Sorgen zu tun? Wenn der nachher kommt, darum. Was hat das mit, nun, mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Ganz viele Dinge, die uns Sorgen bereiten, haben doch mit Geld zu tun, oder? Wird das Geld reichen für den nächsten Urlaub oder wenn mein Auto kaputt ist oder können wir noch die Miete bezahlen oder wer bezahlt die Krankenversicherung, ja? wenn sie mal nicht einspringt, wenn irgendwas passiert mit meiner Gesundheit, ich nicht mehr den Zahnarzt bezahlen kann, weil die Krankenkasse das nicht zahlt, oder Rente, all diese Dinge haben mit Geld zu tun. Viele Leute haben Angst, dass das Geld zu Ende ist, bevor das Leben zu Ende ist. Gell? Das sind reale Sorgen von vielen Menschen. Und weißt du was? Jesus redet diese Sorgen nicht klein. Er redet deine Geldsorgen nicht klein und auch die vielen, vielen anderen Sorgen, die man haben kann. Es ist keiner von der Sorte, der dir sagt, jetzt setz dich mal her, trink hier deinen Chai-Tee, ja, und in der Hängematte werde ich dir dann erklären, ist alles nicht so schlimm, du siehst, ist alles viel zu stressig, ja, und nein, er ist nicht von der Sorte. Er sagt nicht, dass das alles unwichtige Dinge sind, um die man sich nicht kümmern sollte. Oder dass du dumm bist, wenn du dir Sorgen über die Zukunft deiner Kinder oder über deine Gesundheit machst. Aber wenn wir dieses Wörtchen darum hier ernst nehmen, dann hat Sorgen etwas damit zu tun, wem du dienst. Stimmt das? Ich glaube schon. Niemand kann zwei Herren dienen. Was heißt das? Wenn er danach sagt, darum sage ich euch, sorget euch nicht um euer Leben. Ja, was bedeutet es denn, wenn ich um mein Leben sorge? Welchem Herr diene ich denn dann? Entweder halte ich an meinen Sorgen fest oder an Gott. Entweder mein Herz schlägt für meinen Besitz, für mein Geld, für meinen Status, für mein Ansehen, für meine Gesundheit, für Vergängliches. Oder es schlägt für Gott. Das Sorgenthema, es ist in erster Linie ein Glaubensthema. Und die Sorgenfrage ist eine Frage nach der Priorität in deinem Leben. Wo liegen deine Prioritäten? Es kann nicht alles oberste Priorität haben. Irgendetwas ist das Wichtigste. Es gibt Dinge, die nehmen den Platz an der Spitze deines Denkens, deines Fühlens, dessen, worum dein Kopf sich immer dreht, ja? Irgendetwas nimmt die Spitze ein und dann ist da belegt. Und was an dieser Spitze ist, das ist dir wirklich wichtig. Und daran erkennst und du erkennst es daran, worüber du dir Sorgen machst. Was dir schlaflose Nächte bereitet, was der Grund für dein nächstes Magengeschwür ist oder für die Appetitlosigkeit oder für die schlechte Laune. Manchmal ist es vielleicht nur das eigene Ansehen. Kann sein. Da müssen wir ehrlich werden vor uns selber. Jetzt stell dir mal Folgendes vor. Stell dir mal vor, was passieren würde, wenn du dich dafür entscheidest, die Dinge an der Spitze auszutauschen. Dass in deinem Leben andere Prioritäten gelten sollten. Dass andere Dinge und Menschen und Ziele das Wichtigste für dich sind. Was würde das mit deinen Sorgen machen? Könnte das nicht dein Leben in der Art auf den Kopf stellen und deine Sorgen dahin befördern, wo sie hingehören, nämlich ins Niemandsland? Merken wir was? Wenn Jesus davon spricht, dass wir mit den Sorgen aufhören sollen, dann ist es nicht einfach ein leerer Spruch, wo er sagt, na hör mit dem Sorgen auf, das wird schon alles wieder. Wisst ihr, kein Mensch kann einfach aufhören, sich Sorgen zu machen. Ja, ein Werbespruch lautet mal, jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. Und ich glaube, genau so ist es. Ja? Wir haben eine Motivation, wir haben Dinge, die uns wichtig sind. Kann doch nicht einfach sagen, ja, lass mir nichts mehr wichtig sein. Das ist keine reelle Aufforderung. Der können wir eigentlich nicht nachkommen. Das heißt, wenn wir ein wirklich sorgenfreies Leben führen möchten, und ich behaupte, dass das möglich ist, dann müssen wir hören, was Jesus sagt. Und warum sagt er, dass wir uns keine Sorgen machen sollen? Weil es mit einer Entscheidung zusammenhängt, und zwar mit der Entscheidung, woran mein Herz hängt und wofür es schlägt. Was mein Lebensinhalt ist, was für mich das Wichtigste ist. Der wahrscheinlich bekannteste Vers in diesem Kapitel 6 kommt weiter hinten und bringt es auf den Punkt, Matthäus 6, 33, viele von euch haben den wahrscheinlich im Kopf. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das ist die Priorität, die Jesus dir gibt als Perspektive. Und jetzt stell dir mal vor, das würde Realität in deinem Leben werden. Dein Trachten, die Priorität, das Wichtigste für dich wäre tatsächlich, nicht nur hier in der Gemeinde oder frommen Auszeit, sondern in deinem Alltag, das Wichtigste in deinem Leben. Was würde das mit deinen Sorgen machen? Nun, die meisten von uns haben schon oft das Vaterunser gebetet. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Stell dir vor, das würde in deinem Leben passieren. Das Reich Gottes würde kommen in dein Leben. Der Wille Gottes würde in deinem Leben in der Art passieren, wie er im Himmel passiert. Nämlich zu 100%. Es wäre dein Verlangen, dass das so ist. Was würde das mit deinen Sorgen machen? Jetzt sagst du vielleicht, alles schön und gut, Daniel. Sorgenfrei leben, das hört sich gut an. Gottes Reich an erster Stelle, das ist ganz prima. Aber für mich hört sich das schon wieder nach diesem Predigtjargon an. Für mich hört sich das nach Auszeit an. Für mich hört sich das an nach frommen Floskeln und nach netten Bibelversen, die wunderbar in einen Gottesdienst passen, aber nicht zu meinem Alltag. Und vielleicht denkst du auch, naja, ein Prediger kann gut zuerst nach dem Reich Gottes trachten und du, Daniel, sowieso, ja, aber ich habe echte Probleme, ja. Du, Daniel, du bist glücklich verheiratet und du hast Kinder und du kannst Miete bezahlen und du hast einen sicheren Arbeitsplatz und dich akzeptieren die Leute, da hätte ich auch keine Sorgen. Nun, weißt du, von mir kannst du denken, was du willst, ja. Wenn ich dir sage, du sollst dir keine Sorgen machen, dann, okay, heißt es gar nichts. Aber Jesus solltest du zuhören. Und er versucht dir zu erklären, warum du dir keine Sorgen machen solltest. Nicht über Miete, nicht über Haus, nicht über Garten, nicht über dein Ansehen, nicht über deine Gesundheit, nicht über Menschen, nicht über Beziehungen, nicht über Geld. Wisst ihr, wie es im Originalton heißt? Wir haben es gelesen. Sorgt euch nicht um euer Leben. Ihr braucht mich nicht so angucken, das sind nicht meine Worte. Ja? Ich hätte mir nicht getraut, das zu sagen. Sorgt euch nicht um euer Leben. Ja, ich meine, wenn ich mich nicht um mein Leben sorgen soll, ja, um was dann? Ja, merkst du was? Merkst du was? Es bleibt eigentlich nichts übrig. Nicht um unser Leben. Nicht um das, was wir essen und trinken sollen. Nicht um den Leib, was wir anziehen sollen. Es waren alles diese Dinge, bestimmt auch die zu Jesu Zeit natürlich hauptsächlich das Leben geprägt haben. Wenn Jesus heute in Deutschland leben würde, weiß ich nicht, ob er vielleicht auch ein paar andere Beispiele benutzen würde, weil für uns Essen und Trinken nicht in jedem Fall das ist, worum wir uns ständig Sorgen machen, weil wir oft in einem sozialen Gefüge, in einem Sozialstaat leben. Ja, Klamotten sind für manche schon eher Dinge, worüber sie sich Sorgen machen. Ja, aber es gibt einfach viele andere Dinge, die uns Sorgen machen können im Beruf und ja in den Beziehungen. Aber Jesus fährt fort und argumentiert folgendermaßen, ist nicht das Leben, Vers 25 am Ende, ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Er sagt also zu mir, du, der du gerade so in deinen Sorgen rumwühlst, jetzt lass die Sorgen mal kurz für einen Moment da. Lass die mal da stehen und tritt so einmal einen Schritt zurück. Du machst dir Sorgen um deine Rente, okay. Und Jesus sagt nicht, dass du mal kein Geld brauchen wirst, wenn du in Rente gehst. Jesus sagt nicht, dass das unwichtig wäre, das Thema Rente. Aber er fragt dich, ist denn Rente gleich Leben? Ist es so? Und du müsstest sagen, ja, nö. Also Leben ist mehr als Rente. Ja? Selbst wenn ich keine Rente mehr habe, bin ich immer noch am Leben. Es ist mehr. Leben ist viel mehr als Rente, natürlich. Oder wenn du dir Sorgen machst über die Harmonie in deiner Familie, wie wird es werden, wenn das und das passiert? Ja, ist dein Leben gleich Familienharmonie? Ja, krass formuliert, fällst du tot um, wenn es Ärger und Probleme in der Familie gibt? Natürlich nicht. Also dein Leben ist mehr als dieser Lebensbereich. Es gehört dazu. Sagt keiner, dass es unwichtig wäre. Aber dein Leben ist mehr. Es ist nicht alles. Oder wenn du dich einsam fühlst, wenn du dringend Freunde bräuchtest oder dir einen Partner wünschst, dann fragt er dich, sind Freunde dein Leben? Ist ein Partner, den es vielleicht noch nicht gibt, ist das dein Leben? Ja, hat man als Single, als Alleinstehender kein Leben? Müssen wir sagen, ja doch, schon, natürlich. Aber weil Jesus weiß, wie schwierig das Sorgenthema für viele von uns ist und wie viele von uns bis zum Hals im Sorgenmeer stecken und vielleicht manche von uns fast am Ertrinken sind, deswegen gibt er jetzt noch einen ganz interessanten Tipp zum Thema Sorgen. Vers 26 heißt es nämlich, schau die Vögel des Himmels an. Wie bitte? Wie bitte, ich soll die Vögel anschauen? Jesus, ich habe keine Zeit für sowas. Ich muss mich darum kümmern, dass das Geld ins Haus kommt, dass wir was zu essen haben und dass ich die Miete bezahlen kann, dass die Rente mal reicht, dass wir den richtigen Arzt finden, dass aus meinen Kindern was wird. Und du fängst mit Vögel an? Machst du dich lustig über mich? Und Jesus sagt dir, schau sie dir an. Wir leben in Deutschland, da gibt es zum Glück noch sehr viele Vögel. Nimmst du sie wahr? Hörst du sie? Ja, manchmal, wenn jetzt die Sonne rauskommt, dann trällern sie schon ein bisschen, als wäre Frühling. Schau zu, wie sie fliegen, wie sie Nester bauen, wie sie Eier legen, wie sie Junge bekommen, wenn du auf der Parkbank sitzt oder auf dem Balkon. Wisst ihr, Gott hat die Tier- und Pflanzenwelt so erfunden, dass uns die wesentlichen Themen des Alltags quasi direkt vor der Nase rumfliegen. Uns fliegen nicht die gebratenen Tauben in den Mund, aber mundgerecht zugeschnittene geistliche Lektionen sozusagen, ja? Und wenn du ein Mensch bist, der mit Sorgen zu kämpfen hat, dann schau dir die Vögel an. In Vers 26 steht, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Hast du schon mal einen Vogel auf einem Ast sitzen sehen, der sich Sorgen gemacht hat und gesagt, Mensch, also ich habe das Gefühl, dass hier in Deutschland der Winter mir irgendwie zu kalt wird. Ich würde so gern in Süden fliegen, aber ich habe keine Ahnung, wo Süden ist. Ja, also wenn ich jetzt einmal irgendwo losfliegen würde, wahrscheinlich würde ich im Nordpol landen. Ja, und ich habe nicht mal eine Heizdecke dabei. Ja, versteht ihr? Kein Vogel denkt so. Kein Vogel macht sowas. Vögel, die haben keinen Kompass, die haben keine Landkarte, die haben keinen Haushaltsplan, die haben kein Smartphone, kein Outlook, die haben noch nicht mal GPS. Da stupst einer wahrscheinlich irgendwann den anderen an, ja, und sagt, ja, ich glaube, wir sollten langsam losfliegen, gehen wir mal da lang und dann geht's los und Millionen von Vögeln ziehen Richtung Süden. Und es stellt uns alle inklusive der Wissenschaft heute eigentlich noch von Rätsel, auch wenn man manche Erklärungsmöglichkeiten hat, aber wir stehen da und staunen einfach, dass es funktioniert. Die Vögel in einem Garten, im Park, wenn du sie von der Bank aus beobachtest, vom Balkon aus, wir sollten lernen, sie als lebendige Predigt zu sehen. Der eine Teil der Vogelpredigt lautet, euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Gott sorgt für die Vögel. Er ist allmächtig. Er hat die Vögel mit einem faszinierenden Navigationssystem ausgestattet. Er hat gesorgt, dass sie vor ihrem Start in den Süden das haben, wofür manche von uns Geld ausgeben würden, um es nicht zu haben, nämlich ein ausreichendes Fettpolster, ja. Er hat Jahreszeiten eingerichtet, er hat versprochen, dass Winter und Sommer und Saat und Ernte nicht aufhören sollen. Und obwohl die Vögel nicht säen und nicht ernten und keine Mähdrescher, noch nicht mal eine vernünftige Vorratshaltung haben, Gott versorgt sie. Und das ist der erste Teil der Vogelpredigt. Gott kümmert sich um die Vögel. Aber ich wünsche mir vor allem, dass du den zweiten Teil der Predigt im Kopf hast, wenn du das nächste Mal einen Vogel siehst. Der zweite Teil der Vogelpredigt lautet nämlich, seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Zuerst sagt Jesus, schau sie euch an, schaut euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sammeln nicht in Scheunen. Und dann stellt er ihnen diese rhetorische Frage, es ist ja keine wirkliche Frage. Seid ihr nicht viel mehr wert? Ist ja nicht, dass er sich die Frage stellt, oh jetzt muss ich mir mal überlegen, ja, ob ihr wirklich mehr wert seid. Sondern das ist Leute, ihr seid so viel mehr wert als die Vögel. Gott hat gigantische Tiere geschaffen mit faszinierenden Fähigkeiten. Aber wisst ihr, so richtig begeistert war er eigentlich erst, als er den Menschen geschaffen hatte. Ein Gegenüber, dem er in die Augen schauen konnte und sagen konnte, wenn ich dich anschaue, dann erkenne ich mich selbst. Du bist in meinem Bilde geschaffen. Was meinst du, was ist mehr wert? Ein Vogel oder du? Ich bin mehr wert als ein Vogel. So ein interessantes Glaubensbekenntnis, oder? Okay, es klingt nicht sehr fromm und vielleicht ein bisschen komisch, ja, aber ich wünsche mir, dass es dir einfällt, das nächste Mal, wenn du einen Vogel siehst und dir vielleicht Sorgen machst. Du bist mehr wert als ein Vogel. Vielleicht denkst du jetzt, ja, ich interessiere mich nicht so arg für Vögel und das ist mir auch, also das hört sich jetzt, ja, Glaubensbekenntnis, ich bin mehr wert als ein Vogel. Das ist komisch. Aber bevor Jesus von der Fauna zur Flora kommt und noch einiges zu den Blumen sagt, bringt er noch ein Argument für die rationalen Denker unter uns, ja, also für die Leute mit Abitur. Und er sagt denen, okay, nicht nur denen, auch uns allen anderen, in Vers 27 noch ein Argument gegen das Sorgen. Da sagt er nämlich, was passiert, wenn du dir Sorgen machst. Vers 27, wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Nun, abgesehen davon, dass hier Jesus Zeit und Raum mischt, er liefert ein Argument, das nicht nur Physiker überzeugt. Es stimmt, ich kann mir Sorgen machen, so viel ich will. Ich werde mein Leben um keine Elle, um keine einzige Sekunde verlängern durch meine Sorgen. Ist uns klar, oder? Also höchstens verkürzen, ja, wenn ich mir zu viel Sorgen mache. Die Ungewissheit des morgigen Tages, sie wird immer ungewiss bleiben. Diese Ungewissheit von morgen kann ich nicht durch Sorgen gewiss machen. Egal wie schlaflos die Nacht ist, durch Sorge wird der nächste Tag nicht gewisser oder planbarer oder sicherer. Wenn ich entsprechend übermüdet bin, eher das Gegenteil, ja. Ich kann durch meine Sorgen im Jetzt nicht das nächste Jetzt besser machen. Ich habe die Zukunft nicht in der Hand. Kein Mensch hat das. Und deswegen stehen wir alle vor der Wahl. Entweder du kannst einem Gott dienen, der sich mit Recht himmlischer Vater nennen lässt, weil es keinen besseren und keinen fürsorglicheren Vater gibt als ihn. Du kannst die Prioritäten in deinem Leben am Reich Gottes ausrichten und alle zweitrangigen Dinge als das behandeln, was sie sind, nämlich als zweitrangig. Du kannst den lieben, der sich sogar um so ahnungs- und plan- und sorgenlose Kreaturen wie die Vögel kümmert. Du kannst dich und deine Zukunft, kannst du dem anvertrauen, der allein die Zukunft wirklich kennt und beeinflussen kann. Oder du kannst dir Sorgen machen. Und mit all deinen Sorgen kannst du nichts, aber auch gar nichts an deiner Situation, an deinen Beziehungen, an deinem Ansehen, an deiner Gesundheit, an deinem Kontostand, deiner Lebenslänge oder sonst irgendetwas ändern. Das sollte uns klar sein. Diese zwei Optionen haben wir. Und kein Mensch kann zwei Herren dienen. Entweder oder. Aber Jesus lädt dich ein. Er lädt dich und mich ein zu einem sorgenlosen Leben. Und das ist ein Leben des Glaubens. Jesus sagt in Vers 32 weiter hinten, euer himmlischer Vater, er weiß, dass ihr alles das benötigt. Er redet deine Sorgen und deine Bedürfnisse nicht klein. Er weiß es. Er weiß, was du brauchst. Es ist nicht alles unwichtig, nein. Er weiß, was die Vögel brauchen. Er weiß, die Verse haben wir jetzt nicht gelesen, zwischendrin, was die Blumen brauchen. Ja, er sorgt für sie und er zieht sie schöner an als Salomo und Karl Lagerfeld und alle Modeschöpfer dazwischen es hätten tun können. Und er weiß, was du nötig hast. Der Gegenstand deiner Sorgen ist ihm nicht egal. Er nimmt dich ernst, er redet deine Sorgen nicht klein, aber er weiß, was du brauchst. Und das sagt er dir. Ich weiß doch, was du brauchst. Und er weiß es sogar besser als wir alle zusammen. Und er weiß, von welchen Dingen wir im Himmel mal sagen würden, oh, es war so umsonst, dass ich dem oder jenem nachgerannt bin und mir darüber Sorgen gemacht habe. Und er weiß genauso, welche Situationen und Probleme, die ich hier auf der Erde habe, mich im Himmel mal dazu bringen werden, vor ihm niederzufallen und zu sagen, danke Herr, danke, ich profitiere eine Ewigkeit lang, genau davon. Und er lädt uns alle ein, sich auf ihn einzulassen, ihm zu vertrauen und uns an ihm zu erfreuen. So steht es nämlich in Philipper 4, Vers 4. Viele von uns kennen diesen Vers. Freut euch in dem Herrn alle Zeit und... Genau, abermals sage ich, freut euch. Genau. Und wisst ihr, zwei Verse weiter hinten, nach diesem Appell zur Freude, sagt er, sorgt euch um nichts. Ja, das ist eigentlich die göttliche Urform vom bekannten englischen Spruch, don't worry, be happy. Ja, der klingt sehr flapsig in unseren Ohren. Aber eigentlich, vom Ursprung her, ist es genau das, was die Bibel hier sagt. Mach dir keine Sorgen, du sollst dich an Gott erfreuen. Freu dich, aber du musst dich entscheiden. Entweder Sorgen oder Freude. Entweder du freust dich an dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und der dir ein guter Vater sein möchte, oder du machst dir Sorgen. Es ist eine Frage des Glaubens. Je größer dein Glaube, desto kleiner deine Sorgen. Und weißt du, was passiert, wenn das Reich Gottes und die Liebe zu Gott und die Freude an Jesus in deinem Leben an erster Stelle steht, dann passiert etwas ganz, ganz Unglaubliches, etwas ganz Erstaunliches. Dann passiert etwas, was Menschen nicht erklären können. Weißt du warum? Wenn du das tust, das Reich Gottes zu deiner Priorität, du liebst ihn von Herzen, du suchst deine Freude in ihm und findest sie in ihm, das ändert vielleicht nichts an deiner Situation. Die Diagnose vom Arzt ist immer noch dieselbe. Deine Kinder und deine Enkel sind immer noch schwierig. Die Politik im Land ist immer noch die gleiche. Dein Geldbeutel ist vielleicht immer noch leer. Die Situation in deiner Familie hat sich nicht geändert. Du bist vielleicht immer noch einsam. Die Situation ist exakt dieselbe, aber du bist jemand anders. Und es heißt in Philipper 4, Vers 7, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, der erfüllt und wacht über deinem Herz und über deinen Gedanken. Das kann kein Mensch rational erklären. Das ist nichts, was man wissenschaftlich belegen könnte. Das übersteigt den Verstand. Das ist Glaube. Natürlich kann es sein, dass du Gottes Fürsorge in der Folge dann dadurch erfährst, dass sich deine Situation ändert. Dass du Geld geschenkt bekommst oder dass Gott Heilung schenkt, dass du einen Partner findest oder einen neuen Job oder Versöhnung stattfindet oder dass morgen das Wetter schön wird, so wie du es wolltest. Aber von alledem ist nicht abhängig, ob du ein sorgenfreies Leben führst. Das ist es, was den Gläubigen vom Ungläubigen unterscheidet. Und so sagt es Jesus auch in Vers 32, nach all diesen Dingen, nämlich nach Essen, Trinken, Kleider, Geld, nach Dingen, nach all diesen Dingen trachten die Heiden. Heiden, das sind Menschen, die ihren selbst gebastelten Götzen und Ideen und Versicherungen hinterherlaufen. Heiden, das sind Menschen, die nicht an einen fürsorglichen, guten, himmlischen Vater glauben. Und Jesus sagt damit eigentlich, weißt du was? Wenn du dir Sorgen machst, dann reißt du dich ein in die Menge dieser Leute. Du lebst so, als hättest du gar keinen fürsorglichen Vater. Aber wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist es doch genau das, was diesen riesengroßen Unterschied ausmacht. Die einen haben einen Vater, die anderen haben keinen. Wisst ihr, ein Kind kann kein eigenes Geld verdienen. Es braucht einen Vater. Ansonsten passiert ohne soziales Netz das, was wir auf irgendwelchen Müllhalden in Manila oder sonst wo in der dritten Welt betrachten können. Ja? Waisenkinder, die irgendwo im stinkenden Dreck und Müll nach irgendetwas Essbarem suchen, das sie nicht gleich umbringt. Und wenn du dir Sorgen machst, dann lebst du genau so wie solche Kinder, ja, im übertragenen Sinn gesprochen, obwohl es dieses Kind eigentlich Eltern hat, dessen Tisch gedeckt haben, schönes Zuhause haben, und ihm eine rosige Zukunft gestalten möchten. Wenn andere dich sehen in deinen Sorgen, dann denken sie, Mensch, der steckt im selben Dreck wie wir, er hat dieselben Sorgen wie wir, warum sollte ich Christ werden, so ein Gott kann mir gestohlen bleiben. Dabei sollte eigentlich unser Leben in jeder denkbaren Alltagssituation ein Hinweisschild auf unseren Vater im Himmel sein. Dass wenn andere uns sehen, sie denken, Mensch, der steckt vielleicht im selben Moos wie wir, aber der hat keine Sorgen. Sie hat keine Sorgen, sie hat eine andere Perspektive. So einen Gott, so einen guten, fürsorglichen Vater im Himmel will ich auch haben. Allein das Wissen, der Glaube an einen Gott, an einen Vater im Himmel, der genau weiß, was ich brauche, das verändert alles. Nun, wir haben uns ein bisschen an die Formulierung gewöhnt. Gott weiß, was ich brauche. Deswegen versuche ich es nochmal mit einer konstruierten Situation uns vor die Augen zu malen. Stell dir vor, du bist gerade am Sorgen, hast dich zu Bett gelegt und die Gedanken kreisen, schlaflose Nacht. Und dann mitten in der Nacht plötzlich steht ein Engel vor dir. Ja? Also Michael oder Gabriel oder irgendein, ja, der nicht ganz so mächtigen Engel. Er steht, du siehst ihn vor dir und du bist dir sehr sicher, es ist jetzt nicht einfach nur ein Hirngespinst, sondern ein Traum, er ist tatsächlich da. Und dieser Engel würde dir sagen, Gott weiß Bescheid über deine Sorgen und er weiß, was du brauchst. Und dann ist er wieder weg. Würde dich das beeindrucken? Würde es einen Unterschied machen in Bezug auf deinen Umgang mit Sorgen? Macht es einen Unterschied, ob Gott Bescheid weiß oder ob du ihm egal bist? Na und ob es einen Unterschied macht? Es ist der Unterschied zwischen Verzweiflung und Hoffnung. Es ist der Unterschied zwischen Angst und Trost. Es ist der Unterschied zwischen Sorgen und Glauben. Nun, heute Morgen steht kein mächtiger Engel vor euch, aber ich habe gebetet, dass Gott mich benutzt, um es euch zu sagen. Die Situation kann ein und dieselbe sein in deinem Leben. Und du entscheidest dich nicht gegen das Sorgen, weil du plötzlich genau weißt, was der Morgen bringt. Aber du entscheidest dich gegen Sorgen, weil du weißt, dass Gott die Zukunft im Griff hat und dass er weiß, was du brauchst. Ich war diese Woche mit Annette beim Augenarzt. Viele von euch hatten es ja mitbekommen, sie hatte Sehschwierigkeiten. Sie konnte auf einem Auge nur noch hell und dunkel sehen. Also wirklich eigentlich fast nichts mehr. Mittlerweile sind wir sehr dankbar, es ist eigentlich alles wieder gut. Sie sieht eigentlich auf beiden Augen wieder gleich gut und es stand noch ein Arzttermin zur Kontrolle an. Nochmal checken lassen. Okay, dachten wir, okay, machen wir einen Haken drunter, gehen wir dorthin, schließen das Ding ab. Und dann schaut er ins Auge rein und die eine Ärztin guckt sich das an und sagt, da muss ich mit meinem Kollegen nochmal drüber sprechen. Und dann gehen wir zu diesem Kollegen und der schaut sich auch nochmal an und der entdeckt fragt mich nicht nach der medizinischen Bezeichnung, irgendein Zellhaufen, irgendein Gewebe, das da nicht sein soll. Und nachdem wir uns das alles angehört haben, was die Ärztin und die erfahrene Kollegen uns gesagt haben, da fragt mich Annette dann, muss ich mir jetzt Sorgen machen? Und ich dachte mir, Mensch Mädchen, du fragst ein bisschen zu früh, ich habe die Predigt noch nicht fertig vorbereitet, frag mich später nochmal. Und dann haben wir im Anschluss jemanden besucht, der super trösten kann. Ja, also es gibt so Typen, ich gehöre leider nicht dazu, aber der konnte super trösten, der kann das ganz prima. Und der hat gesagt, das ist bestimmt nichts Schlimmes. Ja, also das hat man halt jetzt entdeckt, weil man da so genau ins Auge reingeschaut hat, wenn man da bei allen anderen Stellen im Körper nachgucken würde, würden wir wahrscheinlich überall sowas entdecken und jeder von uns hat sowas. Ja? Und ich habe gedacht, boah, das ist echt super, was für ein Sorgenkiller. Ja? Ich kann sowas leider sehr schlecht, zum Leidwesen meiner Frau. Aber wisst ihr was, dann kam Annette später zu mir und hat gesagt, und was, wenn es doch Krebs ist? Wisst ihr, Sorgen sind etwas Nicht-Rationales. Ich mache mir nicht deswegen Sorgen, weil ich über irgendetwas ganz gut nachgedacht habe, sondern ich mache mir doch deswegen Sorgen, weil ich das Gefühl habe, dass alles ganz schlimm wird, alles ganz furchtbar, weil ich die Befürchtung habe, dass nicht das eintrifft, was ich mir wünsche. Und ich musste feststellen, in unserer Ehe, da haben wir uns schon so viel Sorgen gemacht. Und also ich kann mich an keinen einzigen Fall erinnern, wo ich gesagt hätte, das war wirklich berechtigt. Die meisten Sachen haben sich dann im Alltag als wirklich unbegründet rausgestellt. Natürlich gab es Herausforderungen, gab es schwierige Zeiten, keine Frage. Aber wir mussten immer sagen, also es hat nichts gebracht, dass wir uns Sorgen gemacht haben. Und Gott hat uns für diese Situation und in diesem Problem drin, da hat er uns die Kraft geschenkt, da durchzutragen. Und eigentlich müssten wir immer sagen, wir haben eigentlich keinen Grund, uns Sorgen zu machen und es bringt auch nichts und das würde stimmen. Es bringt nichts, sich Sorgen zu machen, noch nicht mal eine Sekunde unseres Lebens können wir verlängern, das stimmt. Und es ist gut, wenn wir offen sind für Argumente, wenn wir unseren Verstand einschalten. Aber wir sind halt Menschen, wir haben Gefühle und das ist gut so. Aber wir haben nun mal keinen Knopf am Kopf irgendwie, den man runterdrücken kann und dann sind die Sorgen ausgeschaltet. Und weil Jesus das weiß, sagt er nicht einfach, mach dir keine Sorgen und lässt uns mit diesem Appell im Regen stehen. Sondern er sagt uns, mach dir keine Sorgen, sondern. Er redet unsere Sorgen nicht klein, sondern er gibt uns echte Alternativen zum Sorgen machen. Und ich möchte euch zum Abschluss drei dieser Sondern aufzählen, als ganz konkrete Tipps, die Gott uns gibt zum Umgang mit Sorgen. Und wer sich diese drei Punkte merken möchte, da habe ich eine kleine Merkhilfe. Und zwar lautet die GPS, für manche Leute ist es ein Begriff, GPS, ja, das Global Positioning System, deswegen findet unser Handy den Weg, auch wenn wir ihn nicht wissen. Ja, also sind diese Satelliten, ja, GPS, egal. Merkt euch diese drei Buchstaben, weil mein erster Punkt, ganz konkret, G wie Gebet. Mach dir keine Sorgen, sondern erzähl Gott, was dich beschäftigt. Du brauchst es nicht in dich hineinzufressen, so nach dem Motto, ich darf mir jetzt keine Sorgen machen, deswegen unterdrücke ich das jetzt einfach und rede nicht drüber. Nein, rede drüber. Das ist es, wozu uns Philipper 4, Vers 6 auffordert. Sorgt euch um nichts, sondern bei den wichtigsten Dingen lasst euch Gebet und Flehen. Ist es so? Nein, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Mach ein Gebet draus. So heißt es ja auch in einem bekannten alten Lied, glaube ich. Mach aus Sorgen ein Gebet, glaube ich, ist so eine Zeile irgendwo. Gell? Mach aus Sorgen ein Gebet, genau das ist es. Wandle es um. Der zweite Punkt, P. Prioritäten setzen. Und das ist das, was ich am Anfang ausgebreitet habe aus Matthäus 6, entscheide dich immer wieder bewusst für das Reich Gottes. Leite deine Gedanken in diese Richtung. Wenn du deine Sorgen auf Jesus geworfen hast, dann lass sie auch dort und lenk deinen Blick davon weg. Und wie gesagt, es bringt nichts einfach zu sagen, guck dort nicht hin, ja, wo soll ich denn dann hingucken? Ja, zum Reich Gottes, auf Jesus. Du hast gute Alternativen. Als ich vor einigen Jahren die Diagnose bekommen habe, dass man bei meiner Behandlung am Fuß einen Knochensplitter im Gelenk übersehen hat, da hatte ich so eine Situation. Ja, die haben diese Knochensplitter, die haben da in dem Gelenk jahrelang ihr Unwesen getrieben. Das habe ich nur manchmal gemerkt, die meiste Zeit eigentlich nicht, aber die haben das Gelenk über die Jahre derart zerstört, dass ich nie wieder werde vernünftig Sport machen können. Und der Arzt hat gesagt, ja, also andere Leute mit dem Gelenk, wenn ich mir das so angucke auf diesen Röntgenbildern da, die haben schon sehr, sehr starke Schmerzen in dem Zustand. Also die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ich eines Tages auch solche Schmerzen bekommen werde. Ja, soll ich mir Sorgen machen? Soll ich mir Sorgen machen? Also ich muss euch ehrlich sagen, ich habe mich dagegen entschieden. Ich habe mich dagegen entschieden, weil zum einen, es ist noch nicht so weit, ja. Ich meine, stellt euch vor, ich würde mir jetzt so viel Sorgen machen und morgen würde ich sterben, das wäre ja schade drum. Ja? Das wäre echt doof gewesen, wenn ich mir die Sorgen mache. Ja? Und zum Zweiten, mein Körper gehört doch Gott. Wenn er denkt, dass ich keinen Sport machen muss, dann wird er mir auch keine Aufgaben geben, wo ich unbedingt Fußball spielen und Squash spielen muss. Wenn er denkt, dass seine Ehre in meinem Leben dadurch größer wird, dass ich vielleicht eines Tages Schmerzen habe, ja? Dass ich vielleicht viele Tage im Krankenhaus verbringen muss, ich weiß es nicht. Okay, ich meine, er weiß, was für ein wehleidiger Mensch ich bin, ja, er weiß, wie mich das dann runterdrückt und meine Stimmung eintrübt, okay, aber mein Körper gehört Gott. Und wenn dieser Körper krank ist, dann ist es sein Problem und nicht meins. Ich muss euch sagen, ich genieße dieses sorgenfreie Leben, ich genieße es wirklich. Es gelingt mir nicht immer gleich gut, aber ich möchte lernen, immer besser meine Gedanken in diese Richtung zu lenken, als Priorität. Das Reich Gottes zu haben. Aber dafür muss ich mich entscheiden. Ich kann nicht zwei Herren dienen. Mein letzter Punkt ist, Sorgen lassen. Das war ja auch das große Thema, das ich drüber geschrieben habe. Sorgen lassen. Warum? Nun, ich soll zum einen die Sorgen lassen, ja, ich soll sie sein lassen, aber ich darf auch einen anderen für mich sorgen lassen. Du bist mehr wert als ein Vogel. Und sogar schon für die Vögel sorgt er, ohne Scheun und Mähdrescher, ohne Ahnung und ohne Sorgen. Lass dich doch versorgen, so heißt es nämlich in 1. Petrus 5, Vers 7. Das waren diese drei Stellen, die ich zu Anfang zitiert habe. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Warum? Denn er sorgt für dich. Das ist eine Perspektive, die dir helfen kann, in der ganz konkreten Situation, wenn du dir Sorgen machst, dir bewusst zu machen. Moment, ein Vogel am Fenster. Was sagt mir der? Schon für die Vögel sorgt er. Bin ich nicht viel mehr wert? Aber Achtung, der letzte Vergleich aus der Tierwelt kommt nicht von mir, kommt von Petrus, ist direkt nach dieser Stelle aus 1. Petrus 5, Vers 7. Da heißt es nämlich, der Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Der Teufel wird versuchen, dich im Sorgenmeer zu ertränken. Er geht umher wie ein brüllender Löwe. Stell dich drauf ein. Aber, er hat keine Chance. Nicht mehr, als du ihm lässt. Warum? Weil du und ich, weil wir einen fürsorglichen Vater haben, weil wir ein Kind sein dürfen, dieses himmlischen Vaters, der für uns sorgt. Lass das sorgen und lass ihn für dich sorgen. Und dann, wie es eben dort heißt in Philipper 4, Vers 7, dann wird der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Amen. Ich möchte noch beten, ich darf euch bitten, dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, du kennst unser Herz und du kannst bei jedem auf den Grund gucken. Und du weißt auch, was der tatsächliche Grund, der Ursprung unseres Sorgens ist. Was wirklich der Grund dafür ist. Wir täuschen uns sogar manchmal selbst, aber du weißt es. Du weißt, was uns schlaflose Nächte bereitet, was uns vielleicht die Tränen ins Gesicht treibt. Heiland, ich danke dir, dass du uns kennst. Und ich danke dir auch sehr dafür, dass du unsere Sorgen und Nöte nicht kleinredest, sondern dass du uns ernst nimmst. Auch wenn wir manchmal in der Rückperspektive sagen müssen, es war eigentlich nicht ernst zu nehmen. Heiland, danke, dass du uns Perspektiven und Alternativen gibst zum Sorgen. Und Herr, schenk uns, dass wir uns daran erinnern, an die Lektionen von heute Morgen, dass wir wirklich ein Leben führen, das dich groß macht, dass wenn Menschen uns sehen, dass sie sagen, die haben einen gewaltigen, großen, fürsorglichen, liebevollen Vater im Himmel, den will ich auch haben. Heiland, schenk uns diese Perspektive im Alltag, in unseren Nöten und in unseren Problemen und hilf uns, dass wir die Sorgen wirklich immer und immer wieder abgeben und auf dich werfen können. Und wenn wir uns wieder dabei ertappen, dass wir schon wieder am Sorgen sind, dass wir sie erneut dir abgeben. Heiland, hilf uns dabei. Und ich danke dir dafür, dass du uns diese Sorgen abnimmst, weil du gut bist und weil du uns so sehr lieb hast, viel mehr als jeden Vogel auf diesem Planeten. Ich danke dir dafür. Amen.